Ich glaube, was mir an der Studienstiftung am meisten gefallen hat, und das ist jetzt ein bisschen eine Meta-Überlegung und keine konkrete Antwort auf deine Frage erstmal, ist, dass es so viele spannende Leute dort gab, die einen sehr offenen Geist hatten und einfach auch sich freuen konnten daran, wenn andere Leute etwas gut können oder konnten.
Begegnungen at Fonditudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Begegnungen at Fonditudes. Ich bin Nicolas Arnold, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Studienstiftung, und freue mich auf ein spannendes Gespräch mit meinem heutigen Gast, Oskar Jönsson. Lieber Oskar, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
Besten Dank für die Einladung, freut mich auch sehr.
Oskar, du warst von 2015 bis 2023 Geförderter der Studienstiftung. In dieser Zeit hast du Umwelt-Naturwissenschaften an der ETH Zürich studiert und warst unter anderem auch Stipendiat des Mercator-Kollegs für internationale Aufgaben, dessen Teilnehmende gemeinsam Lösungsansätze für globale Herausforderungen entwickeln. Im Rahmen des Mercator-Kollegs hast du unter anderem in Togo ein Praktikum bei Gebana absolviert. Das ist eine Organisation, die sich für fairen Handel weltweit einsetzt. Heute arbeitest du hauptberuflich bei Gebana, wo du derzeit den Bau einer neuen Fabrik zur Produktion von getrockneten Mangos und Cashewnüssen in Burkina Faso vorantreibst. Und natürlich machst du auch daneben ganz viel. Nicht zuletzt engagierst du dich beim Forum für Außenpolitik Voraus oder brauchst auch mal dein eigenes Bier, wenn gerade Zeit dafür ist. Wir fangen doch ausnahmsweise gleich damit an, mit dem Apero. Es gibt eben diese Anekdote, dass du bei einer Zusammenkunft der Stipendiatinnen und der Stipendiaten des Mercator-Kollegs mit dem eigenen Auto angereist bist, mit selbstgebrautem Bier aufgetaucht bist für die Gruppe. Das fand ich jetzt schon noch spannend. Was hat es mit dieser Anekdote an sich und wie kam es dazu, dass du angefangen hast, dein eigenes Bier zu brauen?
Danke vielmals für die Zusammenfassung. Das stimmt natürlich alles so. Mir passt das ganz gut, beim Apero anzufangen. Das war auch der Grund, natürlich, weshalb ich da mich auch entschieden habe, dazu ein Bier zu machen für den ganzen Mercator-Jahrgang. Ich denke, der Hintergrund war einfach, dass das so ein bisschen ein Punkt war, der aufgekommen ist in den verschiedenen Vorbereitungsseminaren, und die Leute waren dann ganz gewundrig danach, da auch mal von diesem Bier zu kosten. Und entsprechend habe ich das dann irgendwie so organisiert, dass ich zwischen der Stage in Togo und dem Weihnachts- oder dem Frühjahrsseminar da das Bier brauen konnte und dann auch abfüllen konnte und dann tatsächlich auch mitbringen konnte. Und ich habe dann das auch wirklich so als Jahrgangs-MK-13 Bier dann auch gemacht und mitgebracht. Und das, glaube ich, war wirklich ein Erfolg. Die Leute haben das wirklich gemacht. Ich war auch ganz zufrieden damit, muss ich sagen. Und es hat dann auch so ein bisschen einen neuen Bierstil bei mir hervorgebracht, so, weil es war ein ziemlich helles IPA. Und das war wie so der Übergang dazu, was ich jetzt mache. Und ich mache jetzt ganz gerne helle Lagerbiere, aber mit einer IPA-Hopfung, also so ziemlich fruchtige Lagerbier, genau, das ist so der neue Stil. Und ja, wie kam ich dazu? Das war tatsächlich mein Vater, der zuerst angefangen hat, Bier zu brauen. Genau, mein Vater hat mich dann gefragt, ob ich auch mal mit ihm Bier brauen will. Und ich war da zuerst ein bisschen skeptisch und ließ mich dann überzeugen und habe das dann aber mit ihm gemacht. Und ich fand das Resultat wirklich auf Anhieb gut. Und seither habe ich das dann auch selber gemacht. Und ich kaufe eigentlich gar kein Bier mehr, außer so, um was auszuprobieren. Aber sonst finde ich, ist das etwas, was sich ziemlich gut selber machen lässt, das Bierbrauen.
Spannend. Und wie müssen wir uns das vorstellen? Also machst du das bei dir zu Hause, bei deinem Vater zu Hause oder in einem Labor? Nein,
ja, du lachst jetzt, aber es ist schon mittlerweile ein bisschen ein Labor. Ursprünglich, und mein Vater braut immer noch so Bier, war das zu Hause, also mit so einem großen Topf, in dem man das Ganze dann auch erhitzt und maischt und so weiter. Und mir ist das tatsächlich dann auch mal ausgelaufen, also auf dem ganzen Boden in der Küche. Es war eine riesen Sauerei. Ich hatte Angst, dass das zu den Nachbarn runtertropft. Zum Glück war es nicht mehr heiß, also ich habe mich nicht verletzt oder so. Aber es war richtig mühsam. Und mittlerweile habe ich mit zwei Freunden so einen kleinen Raum hier in Zürich, wo wir Bier brauen, mittlerweile auch Wein machen und Cider machen. Und es ist wirklich so ein Labor mit Hefe und Reagenzgläsern, ein bisschen wie man sich's vorstellt, ja.
Cool, das passt vielleicht auch sicher zu deiner, vielleicht dem aktuellen, deiner aktuellen Tätigkeit bei Gebana mit einer mit einem Produktionsstandort, den du hilfst aufzubauen. Darauf kommen wir später zu sprechen. Gibt es das Bier auch im Verkauf oder ist es nur für Eigengebrauch?
Leider gibt es es noch nicht im Verkauf. Mal schauen, ob wir es jemals in den Verkauf bringen wollen. Dann kommt auch ein bisschen darauf an, ob wir die Zeit dafür finden. Wahrscheinlich bräuchten wir dann schon auch ein bisschen einen größeren Raum und eine größere Anlage. Ich denke, das kann durchaus noch werden, ist jetzt im Moment aber jetzt nicht geplant. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, selbst persönlich müsste ich dann auch ein bisschen anders brauen, weil im Moment braue ich es vor allem für mich, probiere ein bisschen Sachen aus, nehme es teilweise auch gar nicht so genau, weil ich finde, es spielt mir jetzt nicht so eine Rolle, ob es jetzt so quasi die letzten 5% noch stimmen. Wenn man es natürlich dann brauen würde, um es auch zu verkaufen, um wirklich zu kommerzialisieren und anderen Leuten anzubieten, dann glaube ich, müsste man wirklich schauen, dass man auch eine konsistente Qualität hinkriegt, die auch wirklich die Leute dann in deinem Bier wiederfinden. Und dann müsste ich mich schon auch ein bisschen mehr anstrengen.
Lass uns mal schauen, vielleicht treffen wir uns ein paar Jahren wieder und sprechen dann über dein professionelles Braubusiness. Aber jetzt sind wir beim Abbruch geblieben, ziemlich lange. Natürlich ist das Mercator-Kolleg nicht in erster Linie da, um Bier zu trinken oder Bier zu brauen, sondern eben ganz ernsthaft Lösungsansätze für globale Herausforderungen zu finden. Vielleicht schwenken wir ein bisschen darauf um, eben zwei Herausforderungen oder Themen, die dich sicher stark umtreiben, sind Nachhaltigkeit und fairer Handel. Sicher nicht zuletzt, deshalb bist du bei Gebana gelandet. Kannst du uns vielleicht kurz erzählen, was Gebana ist und was du im Alltag so machst und was dich daran fasziniert?
Sehr gerne. Die Gebana steht für gerechte Banane, wurde auch so als Bewegung gegründet vor 50 Jahren. Also wirklich in den 70er Jahren. Es waren die Bananenfrauen in Frauenfeld, die sich gestört haben daran, dass die Banane aus Nicaragua günstiger ist als der Apfel aus der Schweiz. Und die haben dann wirklich die Bananen gekauft, auf der Straße für mehr Geld verkauft und die Differenz den Kleinbauern nach Nicaragua geschickt. Und ich finde, diese Gründungsgeschichte, die spiegelt eigentlich genau wider, was wir heute immer noch machen. Also das Ziel von Gebana ist wirklich so nahe wie möglich beim Produzenten zu sein und dann eigentlich genau direkt die Produkte an die Konsumentinnen zu verkaufen, damit möglichst wenig quasi auf der Strecke liegen bleibt bei irgendwelchen Zwischenhändlern und so weiter. Und wir haben auch das Gebana-Modell, wo eine Prämie da drin steckt, wo dann auch 10% vom Erlös dann direkt an die kleinen Bauern zurückgeht. Also das ist wirklich die Grundessenz von dem, was wir sind. Und natürlich auch sehr wichtig für uns sind die lokale Wirtschaft und auch die Umwelt. Also diese drei Felder, die stehen im Zentrum des Handelns von Gebana. Und im Rahmen so quasi dieser Tätigkeit oder die Mission zu erfüllen, ja, bieten wir natürlich auch all diese Produkte an, vor allem hier in der Schweiz, aber auch in ganz Europa, wo es darum geht, dass dann die Konsumentinnen bei uns diese Produkte kaufen und so auch dann wissen, dass auch viel mehr ankommt bei den Kleinbauern, dass auch die lokale Wirtschaft verhältnismäßig mehr gefördert wird und auch die Umwelt verhältnismäßig weniger belastet wird. Und ich finde, wir haben wirklich ganz viele feine Produkte. Also es ist nicht nur so, dass es irgendwie nachhaltig und nett ist, sondern ich finde, es ist wirklich auch etwas, das sich zu kaufen lohnt, weil das Geschmackserlebnis gut ist. Und ich denke, das ist schon auch etwas, was, wo wir wirklich auch stolz sein dürfen drauf. Also die Idee ist wirklich auch ein authentisches Produkt anzubieten, das halt nicht durch irgendwie 5 verschiedene Standardisierungsverfahren im Supermarkt gelandet ist, sondern das ist wirklich quasi so nahe dran, wie eine Mango in Burkina Faso zu essen, das kriegt man fast nur bei uns.
Ich habe es eingangs erwähnt, eben du bist jetzt mitverantwortlich oder treibst den Bau einer neuen Fabrik in Burkina Faso voran. Kannst du uns davon noch ein bisschen erzählen? Was ist das Ziel schlussendlich davon? Vielleicht gibt es auch Hürden auf dem Weg. Woran arbeitet ihr konkret derzeit?
Ja, sehr gerne. Die Hürden gibt es natürlich viele. Vielleicht kann ich da eine oder zwei dann herauspicken. Mit dieser neuen Fabrik in Burkina Faso, würde ich sagen, verwirklichen wir eigentlich genau das, wofür wir stehen, indem dass wir vor Ort die Produkte verarbeiten, so lokale Wertschöpfung generieren, die lokalen Arbeitsplätze schaffen, dass auch die Verarbeitung näher zu den Produzenten bringen, weil sonst bei den Cashewnüssen zum Beispiel wird eigentlich alles als rohe Cashewnuss nach Vietnam exportiert und dann dort verarbeitet und dann kommt es nach Europa zurück. Ist natürlich ökologisch völlig unsinnig, also diese Dimension decken wir dort auch ab. Aber dadurch, dass wir vor Ort verarbeiten, kriegen auch die Kleinbauern ein bisschen eine andere Perspektive von ihrem Produkt. Es ist dann weniger einfach quasi ein Rohstoff, den sie dann abstoßen, sobald es bei ihnen das Feld verlassen hat, sondern sie sehen auch, was damit passiert. Es wird einfacher, ihnen zu vermitteln, warum die Qualität wichtig ist und so weiter. Und entsprechend sind sie dann auch viel eher bereit, gute Qualität zu liefern. Man kann sie mehr bezahlen dafür und so weiter. Das ist wirklich auch so einen positiven Zyklus anzustoßen. Und gleichzeitig sind wir ein Unternehmen. Also wir müssen auch Gewinn erwirtschaften, profitabel sein. Und das soll auch ein profitables Projekt sein. Und das hat natürlich viel dann auch mit Skala zu tun. Also darum bauen wir das auch groß und wir werden dann eigentlich der größte Cash-Verarbeiter in Burkina Faso sein und auch einer der größten Mango-Verarbeiter. Und das soll auch wirklich ein profitables Geschäft sein für die Gebana als Gruppe. Wenn es um Hürden geht, die wir hatten, um dorthin zu kommen, das waren natürlich ganz viele. Ich würde sagen, eine der Hürden, die wichtigste Hürde fast waren vielleicht wir selbst, weil wir sind natürlich ein mutiges Unternehmen, ein bisschen ein freches Unternehmen und wir haben uns da vielleicht auch ein bisschen viel vorgenommen, weil wir haben keine Ahnung von Fabrikbauen und schon gar nicht in Burkina Faso. Und ich glaube, wir haben viele Fehler gemacht in der ganzen quasi Planungsphase, in der Budgetierungsphase und so weiter, die dann das Projekt später schwieriger gemacht haben, als es vielleicht hätte sein müssen, wenn man das schon von Anfang an besser geplant hätte. Also ich denke, das ist wirklich so etwas, was wichtig ist zu sehen, weil viele Leute sind dann gleich so, ah ja, es ist in Afrika und Afrika ist schwierig und so weiter. Aber ich finde jetzt eigentlich der schwerste Fehler oder die schwersten Fehler, die haben wir hier in Zürich gemacht. Da. Genau. Und was ich wirklich sagen möchte, was ich nicht wirklich als Hürde empfunden habe, was viele denken sei eine Hürde, sind die Behörden vor Ort. ich finde, das ist jetzt halt bisher. Ich schlage jetzt hier aufs Knock on Wood hier am Tisch. Das ist, wir sind natürlich noch nicht fertig, aber bisher, muss ich sagen, war das eine sehr professionelle Begleitung. Und es wurde uns keine Steine in den Weg gelegt oder so, sondern das war wirklich, finde ich, muss ich sagen, Hut ab. Da wurden wir bisher immer sehr gut betreut.
Herausforderungen anpacken, auch mal was probieren, soll auch mal schief gehen und dann weiter daran arbeiten, das gefällt dir. Da fühlst du dich wohl.
Ja, ich glaube, das ist ein elementarer Teil von ja auch Fortschritt. Das ist jetzt ein grosses Wort, aber auch von Vorwärtskommen und etwas machen zusammen ist sicher auch, dass es schief gehen darf zu einem gewissen Grad. Ich glaube, das braucht es sogar, weil das sind so die Momente, wo man sich wieder hinsetzt und sich überlegt, was haben wir hier gemacht, was hat nicht funktioniert und wie können wir das besser machen. Und wir machen im Moment auch ein Crowdfunding für unser neuestes Projekt bei Gebana, für eine Schokoladeproduktion in Togo. Und da ist die Geschichte eigentlich genauso. Also da haben wir einfach mal angefangen, in Togo ein bisschen Schokolade zu machen. Das war am Anfang nicht genießbar wirklich und sicher nicht vergleichbar mit der Schweiz. Und da gab es dann auf der ganzen Reise, bis das dann mal hier in der Schweiz verkauft wurde, bis es jetzt bei uns im Store ist und bis wir jetzt als Organisation gesagt haben, wir setzen auf das für unsere Zukunft teilweise, gab es so viele Leute, die das gesagt haben, ah, das wird nie klappen und das ist grusig, Schokolade aus Togo. Und die hatten auch zu ein bisschen recht, zu einem gewissen Grad. Aber da muss man es schaffen, darüber hinwegzukommen, das als Energie zu nutzen und ja, sich auch ein bisschen mit denen verbünden, die das anders sehen. Die finden so, hey, nein, ist doch egal, das ist geil, wir machen das. Und die gibt es auch. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man hier einerseits sicherlich denen zuhört, die eine Kritik haben, weil das ist meistens gerechtfertigt. Aber man darf sich davon irgendwie nicht klein machen lassen und aufgeben oder so. Außer es ist wirklich schlecht. Kann auch sein. Aber ich denke, die meisten Ideen, die sind nicht schlecht. Und da muss man irgendwie Energie daraus gewinnen und sein Projekt so anpassen, damit man immer mehr und mehr die Leute für sich gewinnen kann.
Genau, ich glaube, diese Energie braucht ihr ja auch. Ihr setzt euch bei Gemana ja zum Motto «Changing the Rules». Das heißt, dass ihr die Regeln des Handels verändern möchtet. Und vielleicht hier trotzdem die Frage, wir hatten vorhin auch von Hürden, Hindernissen. Wenn man jetzt die aktuelle Weltlage anschaut, wahrscheinlich nicht nur heute, ist vielleicht immer ein bisschen so, die Regeln des Handels, das sehen wir heute, die können durch mächtige Akteure sehr schnell beeinflusst und geändert werden. Steht da Gebana etwas auf verlorenen Posten oder wie geht ihr damit um?
Nein, ich glaube gar nicht, dass wir auf verlorenen Posten stehen. Im Gegenteil, ich würde sagen, für viele Leute bietet eigentlich das, was wir machen, auch ein Anker im Moment, weil vieles so im Umbruch ist und im Tumult ist und nicht ganz klar ist, was jetzt gilt und was ist. Und ich denke, da bieten wir mit unserem Geschäftsmodell und unserer Transparenz auch wirklich etwas den Leuten, wo sie wissen, wo sie daran sind. Und ich glaube, das ist etwas, was heute gefragter ist denn je. Ich glaube auch, dass die ganze Bewegung hin zu einem nachhaltigeren Ernährungssystem und zu authentischen Produkten, das ist auch ein Megatrend, der nicht einfach so aufhören wird. Und ich glaube, dass Changing the Rules, das ist jetzt auch sehr optimistisch, aber je nachdem ist der Prozess, den wir im Moment durchgehen, beziehungsweise der wahrscheinlich erst angefangen hat, mal schauen, ob er auch durchgezogen wird. Vielleicht auch ein Prozess der Zerstörung des Gegenwärtigen, der dann vielleicht am Schluss auch notwendig war, um etwas Neues aufzubauen. Weil ich kann mich noch daran erinnern, als ich noch im SECO war, hatte ich ja auch diese Idee, dass wir den Handel nachhaltiger gestalten müssen und so weiter. Aber es war da alles immer so, ja, aber wir haben ja die WTO-Regeln und das ändern und mühsam und da. Oh. Und ja, jetzt vielleicht kommen einige oder nur jemand und die machen jetzt alles kaputt. Und dann glaube ich aber schon, dass dann die Vernunft irgendwann wieder einsetzen wird und alle werden wieder an einen Tisch setzen und sagen, okay, jetzt müssen wir das System wieder neu machen. Und dann ist dann der Moment, um die Regeln zu ändern. Und ich glaube, da wird es dann, wenn alles neu gedacht werden muss, dann wird alles das, was sich aufgestaut hat, wo ich jetzt eben sagen würde, die ganzen Nachhaltigkeitsüberlegungen, die haben sich jetzt gerade beim WTO-Regelwerk aufgestaut, war nie genug, um irgendeine Veränderung irgendwie zu bewegen. Aber wenn eh schon alles kaputt geht und neu gemacht werden muss, dann glaube ich, wird das, was sich aufgestaut hat, das wird dann auch eingebracht und implementiert werden. Und das ist jetzt natürlich eine sehr privilegierte Position, dass ich hier so darüber sinnieren kann, dass das, diese ganze Zerstörung vielleicht gar nicht so schlecht wäre, weil es mich vielleicht weniger betrifft als andere auf dieser Welt. Aber ich denke, wenn man ein bisschen einfach jetzt so eine Vogelperspektive einnimmt, ist das durchaus eine Möglichkeit und auch ja, eine Chance für die Zukunft, um auch die Regeln im Sinne einer nachhaltigeren Zukunft zu ändern.
Jetzt haben wir relativ viel über deine Arbeit bei Gebarna, über Gebarna gesprochen. Natürlich ist Arbeit nicht die ganze Welt und wir finden es doch immer auch noch spannend, ein bisschen Einblicke zu erhalten in andere Aspekte. Ein Aspekt ist natürlich die Freizeit, deine Interessen. Das heißt, wenn du gerade nicht Bier brauchst oder bei Gebarna arbeitest, was fasziniert dich noch? Was machst du gerne? Womit beschäftigst du dich?
Ja, schon gerne Sachen selber machen, so von so A bis Z wie möglich. Also neben Bierbrauen neuerdings auch Wein kältern. Das ist halt auch wieder so ein alkoholisches Getränk, aber das macht schon auch Spaß, weil es auf einer anderen Ebene ja, einem herausfordert mit dem ganzen, ja, der ganzen Wachstumsphase und dem Schneiden und so weiter. Und man hat einfach eine Chance pro Jahr, um es irgendwie hinzukriegen. Das ist schon auch eine tolle Herausforderung. Und gerade auch mit dem ganzen Naturweinbewegung und so weiter ist auch gar nicht mehr so ganz klar, was ist ein guter Wein. Oder das hat sich ein bisschen aufgeweicht, beziehungsweise die Bandbreite ist größer geworden. Was da als gut angesehen wird. Ich war am Anfang gar kein Naturwein-Fan und glaube, vieles ist auch nicht wirklich gut. Aber durch das, dass ich jetzt auch selber Wein mache mit einigen Freunden, der auch nicht wirklich gut ist, aber ich ihn irgendwie trotzdem mag, habe ich da so eine andere Perspektive drauf bekommen. Und sonst gehe ich gerne, ich habe noch Wald mit Freunden, also da gehen wir auch holzen und machen Bretter draus und dann später Möbel. Das ist auch so ein so Do-it-yourself-Projekt quasi. Dann versuche ich noch ein bisschen Sport zu machen.
Das hat sich fast ein bisschen ein Kreis geschlossen. Du hast dann vom Wein gesprochen. Wir haben beim Apero angefangen und enden fast schon beim Apero. Was wir dazu auch gerne wissen möchten oder was ich spannend finde, ist, du warst doch schon 8 Jahre dabei bei der Studienstiftung. Du hast sicher ein paar schöne Erinnerungen hoffentlich an deine Zeit. Gibt es etwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder auch wenn du an deine Aktivitäten heute denkst, was dich besonders vielleicht auch geprägt hat für das, was du heute machst?
Ich glaube, was mir an der Studienstiftung am meisten gefallen hat, und das ist jetzt ein bisschen eine Meta-Überlegung und keine konkrete Antwort auf deine Frage erstmal, ist, dass es so viele spannende Leute dort gab, die einen sehr offenen Geist hatten und einfach auch sich freuen konnten daran, wenn andere Leute etwas gut können oder konnten. Und das fand ich schon außergewöhnlich, weil ich finde, sonst ich spreche jetzt hier ein bisschen als Ausländer ursprünglich, finde ich, in der Schweiz regiert teilweise so ein bisschen so dieses Mittelmaßdenken und man sollte ja nicht herausragen irgendwie, sondern bescheiden sein. Und dann kann es fast so auch sein, dass wenn Leute das gut können, dass sie dann eher fast angefeindet werden von anderen, weil sie ja irgendwie meinen, sie seien etwas Besseres, obwohl sie das gar nicht meinen. Aber genau, das fand ich immer ein bisschen schwierig. Und ich fand das in der Studienstiftung extrem erfrischend, dass es einfach ja, so offen war und alle konnten das irgendwie im Pfeil bieten oder darstellen, was sie konnten, und die anderen hatten Freude dran. Das war extrem bereichernd, finde ich. Ich habe da auch sehr viel gelernt dadurch, weil irgendwie einfach so die Möglichkeit bestand, anderen zuzusehen oder zuzuhören, wie sie ihr Wissen geteilt haben. Und das war extrem bereichernd. Und das genau, wo haben wir das am meisten erlebt? Ich denke, die Events, die mir am meisten geblieben sind und die auch, ja, das war wirklich auch intellektuell sehr interessant, war zum Beispiel, als wir zusammen ein Schwein geschlachtet haben. Das klingt jetzt irgendwie schlimm, wir haben das natürlich, das klingt so blutig, aber war es gar nicht, sondern wir waren da bei einem Metzger und haben da zugesehen und haben natürlich nicht so die schlimmen Sachen nicht selber gemacht. Das war dann professionell und das ging alles sehr schnell. Aber wir mussten dann beim Zerlegen und so weiter, mussten wir auch Hand anlegen und wursten und so weiter. Und das haben wir dann am nächsten Tag mit einer Köchin zubereitet und gegessen. Und das war schon wirklich sehr interessant, weil da waren dann auch Leute dabei, die vegan sich ernähren oder vegetarisch und haben das dann aber dieses Mal nicht gemacht. Und ich denke jetzt als angefressener Fleischesser, der ich bin, für mich war das auch ein besonderes Erlebnis. Und das auch zu hinterfragen zusammen, das war für mich wirklich so die emblematischste Studienstiftung-Veranstaltung, weil es so tief ging oder der Tiefgang war so groß, darin, es ging ja wirklich um Leben und Tod und wir haben da zugesehen, wie einfach so ein Lebewesen getötet wird und wir haben das nachher gegessen, als Gruppe, das war irgendwie schon sehr speziell. Und das nachher zu reflektieren, das fand ich sehr toll. Das würde ich sagen, das war wirklich, da war der ganze Esprit der Studienstiftung in einem Wochenende darin verpackt.
Sehr spannend. Ich glaube, das zeigt auch wieder ein bisschen so deine Faszination fürs Tüfteln und vielleicht auf die Welt praktisch erleben. Wenn
oder einfach fürs
so,
Essen und oder, Trinken.
Oder vielleicht fürs Essen und Trinken. Jetzt wollte ich es schöner rausschmücken. Nein, danke. Vielen Dank für diese Einblicke. Wir sind schon am Ende der Zeit angelangt, leider. Es war sehr spannend. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst, dass du dir Zeit genommen hast und für dieses ganz spannende und inspirierende Gespräch.
Danke auch.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir am Ende des heutigen Podcasts. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören und unsere Reise mit spannenden Persönlichkeiten aus dem Netzwerk der Studienstiftung geht natürlich auch in Zukunft weiter. Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie auch bei der nächsten Folge mit dabei haben. Anregungen und Ideen können Sie uns gerne per Mail an info@studienstiftung mitteilen. Damit nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Oskar. Herzlichen Dank an alle Zuhörenden und bis bald.
Danke und bis bald.
Begegnungen @Fonditudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung.